Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie mit einem herzlichen Om Sai Ram. In unserer heutigen Sendung setzen wir die Sendereihe Christliche Mystik im Lichte der Lehre Satya Sai Babas von Norbert Nikolaus fort. Wir bringen den zweiten Teil des Essays über den Mystiker Meister Eckhart und das Essay über Aurelius Augustinus, ein Mystiker im Dienste der Kirche. Augustinus schreibt: Suche nicht draußen, kehre in dich selbst zurück. Im Innern des Menschen wohnt die Wahrheit. Der Verstand schafft die Wahrheit nicht, sondern findet sie vor. Diese Sendung legen wir Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen. Wir beginnen die Sendung mit der Fortsetzung Meister Eckhart, Advaita in der Theologie des deutschen Mittelalters. In Teil 2 hören Sie das Essay über den Mystiker Aurelius Augustinus. Eckhart von Hochheim, bekannt als Meister Eckhart, gilt heute als einer der größten theologischen und philosophischen Denker überhaupt. Er lebte von 1260 bis 1328. Der erste Teil über Meister Eckhart endete mit dem Teilabschnitt Vorbereitung der Gottesgeburt. Das Thema beinhaltet unter anderem die Frage, der sich alle Religionen stellen: Wie sich der Mensch am besten Gott annähern könne. Wie erlangt der Mensch Gotteserkenntnis in einer Welt, in der er sich den Dingen gegenübergestellt sieht? Eckhart sagt, dass der sich ganz leer machen muss, sich von allem Weltlichen abscheiden, trennen, damit Gott die ganze Seele ausfüllen kann, und sagt: Das ist ein lediges Gemüt, das durch nichts beirrt und an nichts gebunden ist. Im Folgenden nun die Fortsetzung des Abschnitts Vorbereitung der Gottesgeburt sowie die Abschnitte 6 bis 8 Vereinigung mit dem Göttlichen, aus den heretischen Aussagen, Zitate im Vergleich Meister Eckhart und Satya Sai Baba.
Thank you. Um dem Ansturm der Welt zu widerstehen, ist es notwendig, alle weltlichen Bestrebungen zu meiden und sich immer mehr von der Welt abzuscheiden. Eckhart benutzt hier den Begriff der Abgeschiedenheit. Abgeschiedenheit ist für Eckhart das, was in der Bergpredigt geistige Armut genannt wird. Über diese Bibelstelle:
Selig sind, die da geistlich arm sind,
predigt Eckhart häufig.
Geistig arm ist vielmehr der, der nichts will, nichts weiß und nichts hat. Und alles das so radikal, dass er nicht einmal so viel will, dass er den Willen Gottes erfüllen will. Mit anderen Worten, mystisch arm ist der, der so ist, wie er war, da er noch nicht war.
Dieses »wie er war, da er noch nicht war« kommt in so manchem Eckhart-Text vor und bezieht sich darauf, dass die menschliche Seele im Uranfang ungeschaffen in der Gottheit war, bevor sie durch den Akt der Schöpfung in die Existenz gesetzt wurde. Aber auch das Streben nach Gott und damit der ursprüngliche Antrieb zum Beschreiten des Erkenntnisweges ist noch Eigenwille und muss letztendlich aufgegeben werden. Ebenso trennen uns spirituelle Übungen und die damit verbundenen Wünsche von Gott.
Des Wachens, Fastens, Betens und aller Kasteiungen achtet und bedarf Gott nicht, im Gegensatz zur Ruhe.
Wer also Gott begehrt, ist noch nicht richtig arm, denn er hat noch diesen Wunsch und verharrt damit in der Dualität. Die Gottesgeburt kann nur in einer Seele stattfinden, aus der alles entfernt wurde, was im Wege steht, die Ruhe gefunden hat.
Wir sind die Ursache aller unserer Hindernisse. Hüte dich vor dir selbst, so hast du wohl gehütet,
schreibt Eckhart einmal. Gemeint sind damit nicht nur Sünden und Laster im herkömmlichen Sinne, sondern schlechthin alles Irdische, alles Zeitliche, alles Vergängliche. Dazu gehören auch die Bilder der Sinnesobjekte, die man in sich aufgenommen hat. Auch sie binden und behindern den Menschen. Selbst die Gaben Gottes, die dem Menschen auf Erden zur Verfügung stehen, sind hier nicht ausgenommen. Der Mensch darf auch bei diesen nicht stehen bleiben.
Der Mensch muss sich daran gewöhnen, in nichts das Seine zu suchen und zu erstreben, vielmehr in allen Dingen Gott zu finden und zu erfassen. Denn Gott gibt keine Gabe und hat auch noch nie eine gegeben, auf dass man die Gabe besitze und bei ihr ausruhe. Alle Gaben vielmehr, die er je im Himmel und auf Erden gegeben hat, die gab er alle nur zu dem Ende, dass er eine Gabe geben könne, die ist er selber.
Diese Forderung Meister Eckharts erinnert an Sai Babas Aussage, dass er uns zunächst das gibt, wonach wir verlangen, damit wir dereinst danach verlangen, was zu geben er gekommen ist. Für die Gottgeburt ist also nicht die Einsicht in den Wahrheitsgehalt philosophisch-theologischer Lehrsätze ausschlaggebend, sondern die Praxis im Leben selbst. Eckhart unterscheidet hier den Lesemeister, also den versierten Schriftgelehrten, vom Lebemeister, der das von der Theorie Geforderte in seinem eigenen Leben umsetzt. Ein Eckhart zugeschriebener Ausspruch besagt, dass ein Lebemeister nötiger sei als 1000 Lesemeister. Auch das erinnert an eine Aussage Sai Babas, dass ein Gramm Praxis mehr wert sei als eine Tonne Theorie. Außer der inneren Abgeschiedenheit, dem Loslassen aller Bilder, nennt Meister Eckhart als Vorbereitung für die Gottgeburt auch noch die zentrale Aussage im Vaterunser: Dein Wille geschehe.
Wir rufen alle Tage und schreien im Paternoster: Herr, dein Wille werde. Und wenn dann sein Wille wird, so wollen wir zürnen und sein Wille befriedigt uns nicht. Indessen, was immer er täte, das sollte uns am allerbesten gefallen.
Für Eckhart ist der Wille Gottes kein spontaner Willensakt, wie wir ihn uns vorstellen mögen, sondern ein ewiger, das heißt zeitloser Wille, so wie auch die Schöpfung ein ewiger, zeitloser Prozess ist. Gottes Wille ist schon immer da. Dennoch sind sich die Menschen meistens unsicher, ob sie auch Gottes Willen in der rechten Weise folgen.
Nun könntest du vielleicht sagen, woher weiß ich, ob es der Wille Gottes sei oder nicht? Wisset, wäre es Gottes Wille nicht, so wäre es auch nicht.
Nichts, was sich jemals in der Zeit, wie wir sie wahrnehmen, ereignet hat oder ereignen wird, geschieht ohne den Willen Gottes. Was es auch immer sei, es ist wichtig, es ist gut und es ist Gott gewollt. Sai Baba sagte einmal:
Nichts entsteht und nichts geschieht ohne den Willen Gottes.
Und an anderer Stelle erläutert er weiter:
Wenn ihr wisst, dass nichts ohne seinen Willen, Samkalpa, geschieht, erhält alles, was geschieht, einen besonderen Wert.
Die Vereinigung mit dem Göttlichen. Wenn sich der Mensch nun den Dingen der Außenwelt gegenüber wohl verschlossen hält,
auf dass sein Gemüt geschützt sei vor den Bildern, die draußen stehen, damit sie außerhalb seiner bleiben und nicht in ungemäßer Weise mit ihm wandeln und umgehen und keine Stätte in ihm finden.
Dann hat er die Voraussetzungen dafür geschaffen, sich mit dem Göttlichen zu vereinigen. In der hinduistischen Terminologie, der Atman geht gänzlich in Brahman auf. Eine ewige Fortexistenz der individuellen Einzelseele gibt es nicht. Hier benutzt Eckhart den Begriff Gerechtigkeit und bezeichnet damit die Haltung eines Menschen, der nicht aus eigenem Antrieb, sondern aus göttlichem Impuls heraus handelt. Ein solcher Gerechter, wie ihn auch die Bibel zu bezeichnen pflegt, bewahrt gegenüber allen äußeren Verhältnissen und Ereignissen Gleichmut, sein Gemütszustand kann von äußeren Entwicklungen nicht berührt werden.
Kann ein Ding die Menschen erfreuen und ein anderes sie betrüben, so sind sie nicht gerecht. Vielmehr, wenn sie zu einer Zeit froh sind, so sind sie zu allen Zeiten froh. Sind sie zu einer Zeit mehr und zu anderen weniger froh, so sind sie unrecht daran.
Wie nun handelt der Gerechte und wodurch wird der Mensch gerecht? Eckhart betont, dass die Heiligkeit eines Gerechten nicht aus seinem Tun resultiert, sondern ausschließlich aus seinem Sein. Nicht die Werke heiligen den Menschen, der sie vollbringt, sondern der Heilige heiligt seine Werke. Sei es Essen, Schlafen, Wachen oder was immer. Der Gerechte kann nur gerecht handeln. Für den Gerechten ist es auch nicht notwendig, sich von der Gesellschaft zurückzuziehen. Als Eckhart einmal gefragt wird, ob es nicht das Beste wäre, wenn der Mensch sich zurückzöge oder besser in der Kirche wäre, antwortet er:
Nein. Und gib Acht, warum. Mit wem es recht steht, wahrlich, dem ist's an allen Städten und unter allen Leuten recht. Mit wem es aber unrecht steht, für den ist's an allen Städten und unter allen Leuten unrecht. Wer aber recht daran ist, der hat Gott in Wahrheit bei sich. Wer aber Gott recht in Wahrheit hat, der hat ihn an allen Städten und auf der Straße und bei allen Leuten ebenso gut wie in der Kirche oder in der Einöde oder in der Zelle.
Eckarts Ablehnung einer weltflüchtigen Haltung ergibt sich aus seiner Überzeugung, dass nicht die Dinge an sich Hindernisse darstellen, sondern nur das verkehrte Verhältnis des Menschen zu ihnen. Unsere weltlichen Handlungen sind ihm durchaus zielführend. Die Vereinigung mit dem Göttlichen, in Eckarts Terminologie mit der Gottheit, ist das Thema, um das seine Schriften und Predigten kreisen. Er schreibt und spricht aus eigener Erfahrung und zeigt auf, dass nicht nur die Bibel in der rechten Weise verstanden, sondern auch die heidnischen Meister außerhalb des Christentums dieselbe Erkenntnis verbreiten. Oder, wie es bei Zarathustra heißt,
alle Wege, wenn sie nur gut, also wahr sind, führen zu Gott.
Aus den heretischen Aussagen. Eckarts Gedankengebäude ist die Grundlage seiner Schriften und Predigten, aber auch die Grundlage, die zur Verurteilung von insgesamt 28 heretischen bzw. der Häresie verdächtigen Aussagen geführt hat. Obwohl Eckart seine direkten Erfahrungen in das biblische Gedankengebäude integriert und mit Textstellen aus beiderlei Testamenten ausführlich belegt, entspricht seine advaitische Auslegung nicht der Theologie und Dogmatik seiner Zeit. Anstoß erregen vor allem seine Überhöhung des menschlichen Daseins und das, was er über das Böse oder die Sünde predigt. Zum besseren Verständnis seien hier einige Textstellen, die ihm zum Vorwurf gemacht wurden, aus der Bulle in Agro Dominico zitiert. Der gute Mensch ist der eingeborene Sohn Gottes. Alles, was die Heilige Schrift über Christus sagt, das bewahrheitet sich völlig an jedem guten und göttlichen Menschen. Gott ist weder gut noch besser noch vollkommen. Wenn ich Gott gut nenne, so sage ich etwas ebenso Verkehrtes, als wenn ich das Weiße schwarz nennen würde. In jedem Werk, auch im Bösen, im Übel der Strafe, ebenso sehr wie im Übel der Schuld, offenbart sich und erstrahlt gleichermaßen Gottes Herrlichkeit. Weil nun Gott in gewisser Weise will, dass ich gesündigt habe, so wollte ich nicht, dass ich keine Sünden begangen hätte, und das ist wahre Buße. Wer Gott selbst lästert, lobt Gott. Zitate im Vergleich. Meister Eckhart: Manche einfältigen Leute wähnen, sie sollten Gott so sehen, als stünde er dort und sie hier. Dem ist nicht so. Gott und ich, wir sind eins.
Satya Sai Baba sagt: Man muss das Gefühl entwickeln, dass Gott und man selbst ein und dasselbe sind und dass Gott in einem ist.
Im einen findet man Gott, und eins muss der werden, der Gott finden soll.
Die Erkenntnis der Einheit ist wahres Wissen.
Denn Gott ist gleicherweise in allen Dingen und an allen Stätten.
Hegt niemals Zweifel der Art, dass Gott an einem Ort sei, aber nicht an einem anderen.
Seht, dies, gleich Gottes Erfahrung, kann der grobsinnigste und geringste unter euch allen von Gott empfangen, noch ehe er heute aus der Kirche kommt, ja, noch ehe ich heute zu Ende predige.
Jeder Mensch auf dieser Erde kann Gott schauen.
Wovon immer man sagt, dass Gott es sei, das ist er nicht.
Kurz gesagt, der Atman ist nicht durch Worte mittelbar. Es ist unmöglich, ihn zu beschreiben, wer es auch versuchen mag.
Nun könntest du vielleicht sagen, woher weiß ich, ob es der Wille Gottes sei oder nicht? Wisset, wäre es Gottes Wille nicht, so wäre es auch nicht.
Nichts entsteht und nichts geschieht ohne den Willen Gottes.
Ihr tragt doch alle Wahrheit wesenhaft in euch.
Der Sitz der Wahrheit ist in eurem Herzen.
Alles, was Gott je erschuf, das schuf er als dem Wandel unterworfen. Alle Dinge tragen, so wie sie geschaffen werden, Wandelbarkeit auf ihrem Rücken.
Name und Form aber, die ein jedes Ding besitzt, sind vergänglich, dem Wandel unterworfen.
Alles, was geschaffen ist, das ist nichts.
Was immer ihr für wirklich haltet, ist tatsächlich unwirklich.
In der Ewigkeit gibt es kein Vor und Nach. Darum, was vor 1000 Jahren geschehen ist und nach 1000 Jahren geschehen wird und jetzt geschieht, das ist eins in der Ewigkeit.
Sind beide, die Vergangenheit wie auch die Zukunft, in der Allgegenwart enthalten. Das Essay über Augustinus beginnt mit den Worten des Mystikers: Meine Denkkraft gelangte zu dem, was ist. In einem blitzenden Augenblick zitternder Schau. Augustinus gilt als einer der größten Schriftsteller des Altertums. Sein Einfluss auf Philosophie und Theologie ist in der abendländischen Geistesgeschichte einmalig. Seine Autorität als Kirchenvater ungebrochen. Wodurch und womit faszinierte er seine Zeitgenossen? Prägte er seine Umgebung und wirkte er so mächtig in die Geschichte hinein? Im Unterschied zu den meisten Persönlichkeiten der frühen Kirche sind unsere Kenntnisse über Augustinus sehr umfangreich. Der Grund hierfür liegt hauptsächlich in seinen Bekenntnissen. einem unvergleichlichen Werk der Weltliteratur, indem er seine eigene Biografie von frühester Jugend bis zu seiner Bekehrung zum Christentum deutend verarbeitet. Mystische Erfahrungen und philosophische Reflexionen durchziehen sein umfangreiches Werk und prägten in starkem Maße unsere christlichen Wurzeln. Das Essay umfasst die folgenden Abschnitte. Erstens Vita Augustinus. Zweitens das äußere und das innere Leben. Drittens auf der Suche nach Gott. Viertens die innere Schau. Fünftens das Böse in der Welt. Sechstens zeitlose Gegenwart.
Vita Augustinus. Augustinus wird am 13. November 354 in Tagaste in der römischen Provinz Numidien in Nordafrika geboren. Seine Mutter ist Christin, aber Augustinus lässt sich erst mit 33 Jahren in Mailand taufen. Die Kindstaufe war damals nicht üblich. Mit 17 Jahren geht er eine nicht-eheliche Verbindung ein, aus der ein Sohn, Adeodatus, der von Gott geschenkte, hervorgeht und der er 15 Jahre treu verbunden bleibt. Mit 19 Jahren wendet er sich der verbotenen gnostischen Glaubensgemeinschaft der Manichäer zu, die er aber später erbittert bekämpft. Er wirkt als Rhetor in Tagaste, Karthago, Rom und Mailand. Augustinus kennt die christliche Religion gut, ohne ihr zunächst anzugehören. Er interessierte sich für Philosophie und für die religiösen Strömungen seiner Zeit. Man muss wissen, dass das Christentum im 4. Jahrhundert keineswegs eine einheitliche Glaubensrichtung darstellt. Es gibt zahlreiche Streitpunkte, Meinungen und Ansichten, aber keine verbindliche Lehre. Und so entstehen unterschiedliche christliche Gemeinschaften. Philosophisch orientiert sich Augustinus zunächst an Cicero, der ihm, wie er selbst schreibt, die Liebe zur Philosophie nahegebracht habe. Mit 30 Jahren wird Augustinus als Rhetoriklehrer nach Mailand berufen, wo er die Schriften der Neuplatoniker, vor allem Plotin, kennenlernt. Er begreift sich fortan nicht mehr als Rhetor, sondern als Philosoph. Die neuplatonische Philosophie wird zur Grundlage seines Denkens und prägt auch sein Verständnis der biblischen Botschaft. Er studiert vor allem die Schriften des Paulus und wendet sich immer stärker dem Christentum zu, das seit 380 von Kaiser Konstantin als Staatsreligion privilegiert wird. Am 15. August 386 dann macht Augustinus eine intensive spirituelle Erfahrung, die man später als Bekehrungserlebnis bezeichnet. In einem Zustand religiöser Unruhe und Unwissenheit, Augustinus ist jetzt 32 Jahre alt, verlässt er das Haus, in dem er in Mailand zu Gast ist, und geht in den Garten. Als ihm das Elend seiner bisherigen Lebensführung bewusst wird, bricht er in Tränen aus und legt sich weinend unter einen Feigenbaum und spricht zu Gott. Da vernimmt er eine Kinderstimme, die immer wieder ruft: »Nimm, lies!« Und er versteht, dass Gott ihn auffordert, ein Buch aufzuschlagen und die Stelle zu lesen, auf die sein Blick als erstes fallen würde. Er schlägt die Seiten mit den Paulusbriefen auf und liest:
»Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt.«
Augustinus beschließt, mit dem weltlichen Leben zu brechen und fortan ein kontemplatives Leben zu führen. 388 kehrt er wieder nach Tagaste zurück und lebt dort klösterlich zurückgezogen. Als er 391 in Hippo eine Predigt des Bischofs Valerius besucht, wird er von der anwesenden Gemeinde gedrängt, dem alternden Bischof zu versprechen, sich zum Priester weihen zu lassen. Die Weihe wird noch im selben Jahr vollzogen. Valerius stellte Augustinus ein Grundstück zur Verfügung, auf dem er ein Kloster gründet. 394 weiht Valerius ihn zum Auxiliarbischof, der ihn zunehmend als designierter Nachfolger vertritt. Nach dem Tod des Valerius wird Augustinus 396 Bischof von Hippo, eine Position, die er bis zu seinem Lebensende, 28.08.430, innehat. Mit Eifer widmet er sich nun der Bekämpfung der konkurrierenden christlichen Strömungen, des Manichäismus, des Donatismus und des Pelagianismus, die seiner Meinung nach den Sinn des Christentums verfälschten und in seinen Augen Irrlehren waren. Noch 2 Jahre vor seinem Tode verfasste er ein Handbuch der Häresien, in dem er nicht weniger als 88 verschiedene Irrlehren beschreibt und beurteilt. In seinen Schriften setzt er sich umfänglich mit den religiösen Strömungen seiner Zeit auseinander und diktiert ein Buch nach dem anderen. Zumeist sind es Erwiderungen auf Schriften seiner Gegner. Unabhängig von diesem politischen Tagesgeschäft verfasst er die berühmten Bekenntnisse 397, 398, die Schriften über die Dreieinigkeit 399 bis 419 und über den Gottesstaat 413 bis 426. Mehr als 100 Werke werden Augustinus zugeschrieben, die er noch im Alter von 72 Jahren alle einer kritischen Revision unterzieht. In der Zeit der Spätantike durchlebt das Römische Reich politisch unruhige Zeiten. Auch in der noch jungen Staatskirche sind die christlichen Anschauungen vielfachen Veränderungen unterworfen. Einige ihrer Vertreter bekämpfen sich ganz vehement und suchen die Unterstützung der jeweils Regierenden. Auf Konzilen und mit Unterstützung der römischen Kaiser versucht die katholische Kirche an Einfluss und Stärke zu gewinnen. Rhetorik, Philosophie und Theologie oder Kirchenlehre sind in diesen Auseinandersetzungen allerdings noch keine klar unterschiedenen geisteswissenschaftlichen Bereiche. Augustinus vertritt als Wahrheitslehrer selbst keine philosophische Position, sondern schöpft vor allem aus eigener Erkenntnis. Sein Erkenntnisstreben war bei ihm zugleich religiöses Erlösungsstreben.
Suche nicht draußen, kehre in dich selbst zurück. Im Inneren des Menschen wohnt die Wahrheit. Der Verstand schafft die Wahrheit nicht, sondern findet sie vor.
Schreibt er 3 Jahre nach seiner Bekehrung. Nach seiner Rückkehr aus Rom im Jahre 388 kann Augustinus seine Gottsuche zunächst in einem kontemplativen Leben in Tagaste verwirklichen. Aber schon 3 Jahre später wird er durch kirchliche Ämter und Klostergründung wieder stärker mit weltlichen Aufgaben betreut. Er schreibt einmal:
Ich habe beschlossen, wenn Gott es will, meine ganze Arbeitskraft der Förderung der kirchlichen Wissenschaft zuzuwenden.
Tiefgreifende Erfahrungen seiner wiederholten Gottesschau verknüpft und vermischt Augustinus mit philosophischen Reflexionen und kirchlicher Lehre. In seiner Ekklesiologie gelangt er zum Schluss, dass der katholischen Kirche die Interpretationshoheit in Glaubenssachen zukommen müsse und dass sie Mittlercharakter habe. Es genüge nicht, dass der Mensch durch glaubende Annahme von Bibelworten als Individuum das Heil erlangen könne. Eine normierende Instanz sei nötig, die festlegt, welche der vielen möglichen Auslegungen die richtige sei. Das umfassende Werk des Augustinus geschrieben in brillant klarer lateinischer Sprache, seine philosophische Einordnung in die Strömungen der Zeit und darüber hinaus sein Einfluss auf das philosophische und theologische Denken ganzer Generationen. Machen es nicht leicht, darin den Mystiker Augustinus zu entdecken, dem sich die Wahrheit unmittelbar und nicht durch Denken erschloss. Auch wenn sich in seinen Schriften oft direkte Erkenntnis und Argumentation stark vermischen. Das Äußere und das innere Leben. In seinem Bekehrungserlebnis und eindeutig auch in dem Schriftenhinweis des Römerbriefes ist Augustinus klar geworden, dass es zwei Lebensweisen gibt. Ein Leben in der äußeren Welt, in der sichtbaren Schöpfung und ein inneres Leben, das mit dem Auge des inneren Menschen geschaut werden kann.
Wohin du immer dich wendest, spricht Gott zu dir wie in Spuren, die er seinen Werken eindrückte, und ruft dich, der du dich nach außen kehrst, selbst durch Äußerlichkeiten ins Innen zurück.
Hier kann der Mensch Gott begegnen. Hier liegt auch sein Ursprung, zu dem er zurückkehren muss. Geh also zurück zu dir und schreite hin zu ihm, der dich schuf. Es ist auch der Ort der Wahrheit, den man nicht im Außen finden kann. Das Äußere dagegen ist die Sinnenwelt, der es zu fliehen gilt. Es ist das Land der Toten, in dem der Mensch als ein Wesen göttlicher Herkunft eigentlich ein Fremder ist.
Die Vielfalt der zeitlichen Gestalten trennte den Menschen von der göttlichen Einheit und vervielfältigte seine Gefühle. So entstand eine lästige Fülle und sozusagen eine reiche Armseligkeit.
Wie bei vielen Mystikern finden wir auch bei Augustinus die Gegensetzung von göttlicher Einheit und weltlicher Vielfalt. Die Welt ist nur ein Durchgangsstadium auf dem Weg zu unserem Ziel. Und er rät uns:
Wir sollten die Welt gebrauchen, als ob wir sie nicht brauchten, sondern nur, um durch sie zu jenem zu gelangen, der die Welt erschaffen hat, damit wir in ihm bleiben und an seiner Ewigkeit teilhaben.
Auch Sai Baba hat oft gesagt, dass wir zwar in der Welt leben sollen, aber nicht von der Welt sind. Aus dualistischer Sicht stehen sich Schöpfer und Schöpfung scheinbar gegenüber. Augustinus wählt hier ein Bild, das auch Sai Baba einmal benutzt hat, als er die Schöpfung mit einer großen Kunstausstellung verglich, aus der sich jeder etwas mitnehmen dürfe. Am Ende aber fragen sich die Ausstellungsbesucher: Was wissen wir überhaupt über den Künstler? Sollten wir nicht ihn suchen? Wenn ihr die kosmische Ausstellung betreten habt, müsst ihr das Göttliche suchen. Dann gehört euch das ganze Universum.
Nehmt einmal an, Brüder, ein Mann machte einen Ring für seine Verlobte, und sie liebte den erhaltenen Ring mehr als den Verlobten, der ihn für sie anfertigte. Sicher mag sie sein Geschenk lieben, aber wenn sie sagte: Der Ring genügt mir, ich möchte sein Gesicht nicht wiedersehen, was würden wir dann über sie sagen? Das Unterpfand ist ihr vom Verlobten gerade darum gegeben worden, dass sie ihn in seinem Unterpfand lieben möge. Gott also hat euch all diese Dinge gegeben. Liebt ihn, der sie schuf.
Thank you.
auf der Suche nach Gott. Die Antinomie von innen und außen markieren auch Augustinus' Station in seiner Gottsuche. Sein weltliches Leben vor dem Bekehrungserlebnis und die anschließende Wende fasst Augustinus in diesen berühmten Zeilen in den Bekenntnissen zusammen.
Spät habe ich dich geliebt, Schönheit, so alt und doch so neu. Spät habe ich dich geliebt. Du warst drinnen und ich war draußen. Und dort draußen suchte ich dich, und missgestaltet warf ich mich der Wohlgestalt in die Arme, die du geschaffen. Du warst in mir, und ich war nicht bei dir.
An anderer Stelle heißt es:
Ich wäre nicht, mein Gott, ich wäre überhaupt nicht, wärst du nicht in mir. Oder vielmehr wäre ich nicht, wenn ich nicht wäre in dir, aus dem alles, durch den alles, in dem alles besteht.
Die Frage, wo denn Gott zu finden sei, beantwortet Augustinus wie schon andere Mystiker vor und nach ihm.
Es ist schwer zu sagen, wo Gott ist, noch schwerer, wo er nicht ist.
Sogar die Hölle ist für ihn ein Ort, wo Gott zu finden ist.
Denn wenn ich auch in die Hölle niederstiege, bist du da.
Gott ist allgegenwärtig, und es ist lediglich eine Frage unseres Schauens, ob wir ihn finden. Dass allein unsere Sichtweise entscheidet, zeigt Augustinus in einer anschaulichen Analogie.
Den Blinden ist alles in gleicher Weise anwesend wie den Sehenden. Beide sind in dieselben Formen der Dinge eingetaucht. Der eine ist aber den Dingen anwesend, der andere ist ihnen abwesend. Nicht, weil die Dinge selbst zum einen hintreten und vom anderen wegtreten würden, sondern wegen der Verschiedenheit der Augen. So ist auch Gott überall anwesend. Überall ganz.
Die innere Schau. Viele Aussagen Augustinus sind nicht Ergebnis diskursiven Denkens, sind keine philosophischen Ein- oder Ansichten, sondern gehen auf mystische Schauungen zurück, sind Erfahrungen, die letztendlich jeder von uns machen kann. In einem späteren Text schreibt er:
Gott wird sich uns derart kundtun und sichtbar machen, dass er von jedem von uns und in jedem von uns mit dem Geist geschaut wird. Er wird geschaut von einem im anderen, geschaut von jedem in sich selbst, geschaut im neuen Himmel und in der neuen Erde, ja, überhaupt in jedem Geschöpf.
In einer solchen inneren Schau wird der Mensch von einer heiteren Klarheit und Ewigkeit angeweht, die sich kaum ausdrücken lässt, und Augustinus ist sehr betrübt, dass seine Ausdrucksfähigkeit bei weitem nicht an seine Einsicht heranreicht. Alles Sprechen oder Schreiben über Gott kann nur mit Bildern und in Analogien angedeutet werden.
Wenn nämlich du etwas aussagen willst und du hast es in Worte gefasst, dann ist es nicht Gott. Wenn du etwas begreifen konntest, dann hast du statt Gott etwas anderes begriffen. Das ist er nämlich nicht, was du begriffen hast.
Wie schon bei seinem Vorbild Plotin, 204 bis 270, dessen Schriften er in Mailand kennengelernt hatte, vermischen sich innere Schau und philosophisches Denken. Augustinus geht davon aus, dass alles menschliche Erkennen durch Erleuchtung ermöglicht wird. In seiner Frühschrift Über den Lehrer umschreibt er diese Annahme mit dem Hinweis auf den inneren Lehrer, das Wort Gottes, das jeden Menschen über alles belehrt, was er wissen kann. Die Welt, sich selbst und Gott. Der Mensch kann nur etwas wissen, weil Gott ihn erleuchtet. Die Gotteserkenntnis geschieht in der Erleuchtung durch Gott selbst. Sie ist zugleich ein göttlicher Akt der Gnade und der menschliche Akt, über sich selbst hinauszugehen. Das Böse in der Welt. Das Böse in der Welt ist schon immer ein zentraler Gegenstand aller Religionen und Philosophien gewesen und hat sich in den ethischen Grundsätzen praktisch jeder Kultur niedergeschlagen, wobei es einmal als eine der Weltgeschehen beeinflussende Grundkraft verstanden wurde, die dem Guten entgegengesetzt ist, zum anderen aber auch als vom Menschen durch freie Wahl hervorgerufene Entscheidung. In vielen Religionen, so zum Beispiel im Manichäismus, im Zoroastrismus, aber tendenziell auch in Phasen und Teilen des Christentums, gibt und gab es die Sichtweise, die Welt als Schauplatz eines Kampfes zwischen Gut und Böse zu betrachten. Die guten Mächte, Götter oder Engel, bekämpfen die bösen Mächte, Götter oder Dämonen. Und der Mensch hat die Wahl, sich entweder für die gute oder die böse Seite zu entscheiden. Ein solcher Dualismus steht allerdings im Widerspruch zu einem konsequenten Monismus. Wenn Gott die einzige Ursache der Welt ist, kann daneben keine zweite, böse Macht als eigenständig gedacht werden. Im dogmatischen System christlicher Lehre wurde das Böse daher Gott immer untergeordnet, etwa als gefallener Engel, der nur mit Gottes Zulassung agieren könne. Die Ambivalenz dieser Vorstellung illustriert schon die biblische Erzählung vom Sündenfall im Paradies. Das Böse schlich sich in Gestalt einer Schlange, eines Geschöpfs Gottes, in den Garten Eden und verführte den Menschen, die Frucht vom Baume der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. In vielen Kulturen kennt man die Personifikation des Bösen, so etwa den christlichen Teufel, bestimmte Arten arabischer Dschinn oder die Dämonen im Hinduismus. Ihnen allen ist, ihrer bösen Natur gemäß, gemeinsam, dass sie Unglück und Verderben bringen. Augustinus versteht zwar das ethisch Böse als eine Abkehr von Gott, die wieder bessere Einsicht geschehe, die aber um der Freiheit seiner Geschöpfe willen von Gott zugelassen werde. Dennoch ist für Augustinus aus übergeordneter Sicht ein monistisches Verständnis des Bösen in der Welt relevant.
Gott, Gründer des Weltalls, Gott, der du aus nichts diese Welt erschaffen hast, Gott, der du das Böse nicht hervorbringst, und ihm doch Dasein gewährst. Gott, durch den das Weltall auch mit seinem düsteren Teil vollkommen ist. Gott, von dem aus bis ins Letzte keine Dissonanz besteht, da das Schlechtere mit dem Besseren sich harmonisch eint.
Aus monistischer Sicht also ist das Böse nicht in der Lage, die Vollkommenheit der Welt in Frage zu stellen. Es gibt eine prinzipielle harmonische Einheit, die schon immer bestanden hat. Selbst der böse Einzelwille
vermag sich nicht den Gesetzen des gerechten Gottes zu entziehen, der alles gut zu ordnen weiß. Denn wie ein Gemälde mit schwarzen Schatten an ihrem Blatt, so ist das Weltall, wenn man es zu betrachten weiß, auch mit den Sünden schön. So sehr ihre eigene Hässlichkeit, fasst man diese für sich ins Auge, sie verunstaltet.
Aus dualistischer Sicht ist das Böse natürlich an sich böse und kann auf dieser Erfahrungsebene auch nicht schön geredet werden. Aber wenn man die göttlichen Attribute, Allgegenwart, Allwissenheit und Allmacht konsequent zu Ende denkt, muss man zu dem Schluss gelangen, dass auch das Böse im Plan Gottes vorgesehen ist. Augustinus folgert:
Wenn auch nichts Böses, soweit es böse ist, gut sein kann, so ist es etwas Gutes, dass es nicht nur Gutes, sondern auch Böses gibt. Denn wenn das Vorhandensein des Bösen nicht gut wäre, so würde das Böse ganz gewiss nicht vom allmächtigen und gütigen Gott zugelassen werden.
Auf die menschliche Ebene bezogen, und hier spricht Augustinus zuallererst auch von seiner eigenen Entwicklung, sollten wir nachsichtig sein und den bösen Menschen verzeihen.
Da wir in menschlichen Verhältnissen leben, können wir aus diesen nicht auswandern. Mit Duldsamkeit müssen wir leben unter den Bösen. Denn als wir böse waren, lebten mit Duldsamkeit die Guten unter uns. Indem wir nicht vergessen, was wir waren, werden wir nicht verzweifeln an denen, die jetzt sind, was wir waren.
Zeitlose Gegenwart. In den Schriften Augustinus nimmt neben der Frage nach dem Bösen in der Welt auch der Zeitbegriff einen größeren Raum ein. In seinen Bekenntnissen schreibt er einmal:
Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich's. Will ich's aber einem Fragenden erklären, weiß ich's nicht.
Für Augustinus werden das Vergangene wie auch das Zukünftige, also die Erinnerungen bzw. die Vorstellungen, ausschließlich in der Gegenwart erlebt.
Wie kann man sagen, dass die vergangenen und zukünftigen Zeiten sind, da doch die Vergangene schon nicht mehr und die zukünftige noch nicht ist? Die Gegenwärtige aber, wenn sie immer gegenwärtig wäre und nicht in Vergangenheit überginge, wäre nicht mehr Zeit, sondern Ewigkeit.
In seinen Schauungen erlebt Augustinus die göttliche Zeit als göttliche Vorhersehung. Das gesamte Menschengeschlecht wird von der göttlichen Vorsehung geleitet, heißt es einmal. Als Beispiel hierzu führt Augustinus an:
In einem Kloster gab einmal ein Mann, der, als er von seinen Brüdern getadelt wurde, weil er tat, was er nicht sollte und nicht tat, was er sollte, zur Antwort: Was immer ich jetzt sein mag, so werde ich doch immer der sein, als den Gott mich vorausweis.
Der Gedanke der göttlichen Vorsehung ist mit der Vorstellung von Zeit verbunden. Vom absoluten Standpunkt aus betrachtet gibt es keinen Zeitablauf, so wie wir ihn in der Dualität erleben, sondern alles ist bereits vollständig vorhanden. Vergangenheit und Zukunft sind ausschließlich Aspekte unserer Wahrnehmung, haben aber keine eigene Realität.
Welcher Mensch vermag jene Weisheit zu begreifen, in der Gott alles kennt, so dass auch das, was man Vergangenheit nennt, bei ihm nicht vorübergeht, und auch nicht das, was man Zukunft nennt, bei ihm, als fehle es noch, als kommend erwartet wird, sondern Vergangenes und Künftiges mit dem Gegenwärtigen insgesamt Gegenwart ist und in einem Blick zugleich alles insgesamt sich darbietet.
Diese Erfahrung wurde Augustinus in seinen Schauungen öfter zuteil. Sie deckt sich auch mit den Erfahrungen und Aussagen anderer Mystiker aus unterschiedlichen Zeiten und Kulturen.
Dort gibt es keine Vergangenheit, als ob etwas nicht mehr wäre, aber auch keine Zukunft, als ob etwas noch nicht wäre. Dort gibt es nur reine Gegenwart.
Wie wir schon bei Teresa von Avila und bei Jakob Böhme feststellen konnten, war ihr mystisches Erleben in das religiöse Umfeld ihrer Zeit eingebettet und wurde auch argumentativ in das jeweils herrschende religiöse Weltbild eingepasst. Bei Augustinus ist das nicht anders. Auch er ist bemüht, seine Schauungen aus dem religiösen Kontext seiner Zeit zu erklären und so dem philosophischen oder theologischen Denken eine tiefere Dimension zu verleihen. Trotz seiner umfangreichen Verpflichtungen als Bischof, denen er 34 Jahre lang bis zu seinem Tode gewissenhaft nachkam, war es Augustinus ein Anliegen, die kirchliche Wissenschaft philosophisch-theologisch zu festigen und vor den zahlreichen Irrlehren seiner Zeit zu bewahren. Sein eigener Lebensweg war ihm ein Beispiel göttlicher Gnade, und an dieser wollte er mit seinem Wirken seine Mitchristen und die Nachwelt teilhaben lassen.
Wenn es der Barmherzigkeit Gottes gefällt, so gedenke ich hierdurch, auch kommenden Geschlechtern nützlich zu sein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in der 5. Folge der Sendereihe Christliche Mystik im Lichte der Lehre Satya Sai Babas von Norbert Nikolaus die Fortsetzung Vorbereitung der Gottesgeburt sowie die Abschnitte 6 bis 8 aus dem Essay über Meister Eckhart und die Abhandlung über den Mystiker Aurelius Augustinus. Die Quellen der Zitate sind in den Satya Sai Briefen hinterlegt. Wir danken dem Autor für die Überlassung der in den Satya Sai Briefen erschienenen Essays. Wir danken den Sprechern sowie allen, die mitgeholfen haben, dass diese Sendung ausgestrahlt werden konnte. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich. Moderation und Produktion Inge Sadai. Om Sai Ram.